Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie selbst, ich wünsche Ihnen eine spannende Lesung. Vielen Dank.
Herzlich willkommen. Ich lese aus meinem Roman schon einen etwas fortgeschrittenen Teil, und zwar Aaron und Hannah, die zwei Protagonisten, befinden sich auf einer Reise in die Karpaten. Oben auf dem Berghof erwartete sie ein ganz anderer Empfang. Die Frauen zeigten ihre Freude. Sie fielen Aaron um den Hals und nahmen Hannah in die Arme. Lachen und Weinen mischte sich mit den Vorwürfen. Aaron war sofort mittendrin. Als würde er all diese Menschen kennen, dachte Hannah. Dabei hatte er sich ihre Namen nach einem Foto eingeprägt und auswendig gelernt. Paraska, die Frau von Ivan und Zira, ihre gemeinsame Tochter, hörte nicht auf, ihn dafür zu loben. So schien es zumindest. Nein, erklärte Aaron lachend. Sie schimpfen mit mir, dass ich letzte Woche nicht angekommen bin und jetzt nichts vorbereitet ist. Vorbereitet? Fragte Hannah. Wofür? Na, für ein Fest, antwortete Aaron übermütig. Ein Fest, das ich nach Hause gefunden habe, sagten sie. Sie dachten nicht, dass ich es in diesem Leben überhaupt noch hierher schaffe. Nur Varvara hat daran geglaubt. Er wird kommen, hat sie gesagt, bevor er stirbt. Die gute Varvara. Wo ist sie überhaupt? Varvaro! Mädchen, wo hältst du dich versteckt? Rief er und lachte wieder und alle stimmten in sein Lachen ein. Zira rannte zum Haus und klopfte von außen ans Fenster. Varvaro! Riefen jetzt alle gemeinsam und am lautesten Aaron. Plötzlich tauchte sie auf. Aber am anderen Ende, wo keiner sie erwartet hatte. Sie kam aus dem Stall. »No, hier bin ich«, rief sie. »Anatol, mein Bub, sollst doch nicht machen, kein Krawall.« »No, ich werde dir geben, Krawall«, konterte er, lief zu ihr, schnappte sie und wirbelte sie in die Luft. »Anatol, sei doch nicht Kakinskopf«, kicherte sie. »Das Gewirbel ist nichts für mein altes Blut.« Er setzte sie ab und schaute sie an. »Ach, mein Mädel, wie geht es dir? Wie lebst du? Sind die Erdbeeren schon reif?« Sie kicherte wieder. »Ach, Bub, hast dich nicht geändert«, antwortete sie, und Tränen rollten über ihre Wangen. »Was weinst du?«, lachte er. »Wir leben. Nichts hat uns umbringen können. Wir sind glücklich und gesund.« »Na, ich weiß nicht«, zweifelte sie und senkte ihren Blick zum Boden. »Ach, Anatol, lange hast du gebraucht, bis du hast gefunden den Weg da herauf«, antwortete sie nur und wischte sich ihre Tränen mit einem riesigen karierten Stofftaschentuch ab. »Da, Varvara«, sagte Aaron, und seine Stimme fand sofort wieder zur lauten Überschwänglichkeit zurück. »Ich möchte dir die Frau meines Lebens vorstellen.« »Deine Frau?« Hannah sah, wie das Leuchten in Varvaras Augen für Sekunden erlosch. Dann war es wieder da, fast wie zuvor, begleitet von einem verhuschten Kichern. »Anatol, wie kannst du haben eine Frau und ich weiß nichts davon«, beschwerte sie sich und boxte Aaron in den Arm. Daraufhin drückte sie Hannah die Hand. »Eine schöne Frau noch dazu«, fuhr sie fort. »Ein bisschen jung vielleicht. Madame, eine große Ehre ist es mir, Sie kennenzulernen.« Erst jetzt fiel Hannah auf, dass sie Varvara verstehen konnte. Und noch etwas. Varvara nannte Aaron Anatol. »Wie im Film«, sagte Hannah zu Aaron. »Was meinst du?«, fragte er. »Sie nennt dich Anatol, wie der Chemiker im Film.« »Ja«, sagte er. Jetzt wurde Schnaps und Käse kredenzt. Paraska entschuldigte sich wieder, dass es nur ein einfaches Fest werden kann, weil die Zeit nicht ausreicht, einen Hammel zu schlachten. »No, habe ich gesagt, Hauptsache es wird Gema Borsch mit einer sauren Milch«, kicherte Varvara. Sie hielt Aarons Hand und tätschelte in einem Fort den Handrücken, als würden so ihre Worte von allen verstanden werden. »Wie der Bub ist da heraufgefahren mit seinem Gaul und wie wir haben erfahren, dass ihr kommt, sind wir alle herumgerannt, ein bisschen Meschugge. Was soll man machen zuerst? Die Milch, den Käse oder die Betten? Ist er vielleicht müd, mein Anatol, nach so einer langen Reise?« habe ich gesagt. »Und Slavko wollte machen eine Musik, aber er hat vergessen darauf. Slavko, wolltest du nicht spielen auf der Trembita? Das gehört eigentlich ganz am Anfang so am Fest. Ist aber auch schon wurscht. Ist kein Schlamassel. Gemeint haben wir's gut. Barbara sprach nicht weiter. Ein langgezogener, feierlicher Ton aus der Trembita unterbrach sie. Die ganze Gesellschaft war ehrfürchtig verstummt. Auch noch als die Melodie verklungen war. Bis Barbara eine Flasche Schnaps hochhielt und fröhlich rief: "No, können wir anfangen mit der Feier, sonst sind wir tot vorher." Später saß Hanna am Ende des großen Stubentisches und genoss das freudige Durcheinander. Von ihrem Platz aus konnte sie die ganze Stube, die gleichzeitig Küche war, übersehen, konnte den Blick aus dem Fenster genießen. Er hatte etwas ungeheuer Beruhigendes, der alte Brunnen, die blühenden Blumen in den Töpfen, das geschichtete Holz, die Flechtzäune dahinter und weit entfernt die Berge, Wolken, die darüber wegzogen, als müssten sie heute noch irgendwo hin. Ein Flügelschlag der Zeit und wir sind nicht mehr auf dieser Welt, dachte Hanna. Aber in Momenten wie diesen kann man sich gar nicht vorstellen, dass alles irgendwann aufhört, sagte Aaron. Ja, sagte Hanna und rückte auf der Bank weiter, um ihm Platz zu machen. Sie fing an, sich daran zu gewöhnen, dass er ihre Gedanken vollendete. Man möchte am liebsten hierbleiben, sagte er. Das Schicksal annehmen und sein wie sie. So unverrückt, froh und gottergeben. Ja, die Menschen hier sind so direkt und herzlich, sagte sie. Auf den ersten Blick, gab er zurück. Eigentlich sind sie sehr in sich gekehrt, manchmal in sich gefangen. Wir sehen den großen Gegensatz und stürzen uns auf die Leichtigkeit, auf die Zufriedenheit des Glücks, das hier schwingt. Aber im Grunde werden ja auch diese Menschen in irgendeiner Weise zu irgendeiner Zeit vom Leben belästigt. So ist es, sagt Barbara, die ebenfalls dazu rückte. Die Wahrheit zu sagen, es ist gut, dass es ist ein eigenes Land. Aber es ist ein hartes Leben hier oben. Man muss gesund sein. Man muss sich unter alles ordnen können. Das Wetter, die Wölfe, die reißen uns in der Nacht die Lämmer und ein Lebenswerk ist kaputt. Dann ist es am wichtigsten, dass man nicht ist allein und dass die Hunde gescheit aufpassen, wenn man schlaft. Aaron nickte. Hanna auch. Barbara ebenfalls. Alles Wichtige schien gesagt zu sein. Zira legte Holz nach. Das Feuer im Herd knisterte. Aaron setzte sich seine Brille auf und holte die Fotos aus dem Karton. Ich habe alles zusammengelegt in eine Schachtel und meine Fotografien dazu, erklärte Barbara. Sie müssen das wissen, Madame. Ich habe auf alles aufgepasst. Mit meinem Rex bin ich oft auf dem Dachboden heroben, wenn ich habe so eine Sehnsucht und weiß gar nicht warum. Na, so eine Dachbodensehnsucht halt. Und deshalb sage ich dazu meine Heimat. Es ist ja, was auch jeder braucht. Weggeschmissen habe ich sonst nichts, fuhr Barbara fort. Einmal wird er kommen, der Anatol, habe ich gedacht. Und dann wird er brauchen, diese Sachen, dass ihm in den Kopf kommen die Erinnerungen. Und wenn die nicht daherkommen, wird er finden Karu. Weil Erinnerungen, die einem nicht einfallen, noch mehr Leiden bringen als die, die einem einfallen. So ist das mit den fehlenden Erinnerungen, bestätigte Aaron. Mein Gott, Semen, der gute alte Semen, sagte er. Und da Großvater mit meiner Mutter, Vater mit mir. Es muss in den Ferien gewesen sein, das ist nicht Lemberg. Ich an meinem ersten Schultag. Na, was sag ich, kicherte Barbara, hast dich geändert. Bist doch gewachsen und ein stattliches Mannbild heute. Aber hast noch immer abstehende Ohren. Und wahrscheinlich Hämorrhoiden wie dein Vater. Aaron tat, als hätte er nicht zugehört. Aber schon beim übernächsten Bild zahlte er es Barbara heim. Na und du warst in der Tat keine Balerscheinung. Da, Barbara in jungen Jahren mit dünnen Zöpfen. Hanna wurde hellhörig. War das jetzt unter Geschwistern? Oder doch eher unter verletzten Liebhabern? Ja, die Haare waren nicht schön, gab Barbara zu. Dafür hat es gefehlt. Hier, an nichts. Sie packte ihren Busen und hob ihn leicht an. Dann begann sie, ihr Oberteil aufzuknöpfen. Mädel, lass das lieber. Lächelnd legte Aaron seine Hand darauf. So eingepackt sieht's noch nach was aus. Aber ob man's ausgepackt sehen will in deinem Alter, ist eine andere Frage. Aaron! Ach, Madame, nicht aufregen, sagte Barbara. Er ist immer schon gewesen, ein frecher Bursch. Sie drückte seine Hände fest auf ihren Busen und errötete. Zira und Slavko lachten. Sie hatten sie ebenfalls dazugesetzt. Aaron widmete sich erneut den Fotos, reichte sie mit ukrainischen Erklärungen weiter. Unter dem Klang der fremden Sprache fiel es Hanna leichter, sich wieder auf die Bilder selbst zu konzentrieren. Auf diese Weise etwas von Aarons Kindheit einzufangen. Die Fotos, auf denen er zu sehen war, hätte sie am liebsten nicht mehr aus der Hand gegeben. Barbara war still geworden. Paraska rührte im Borschtopf. Die Nachbarsfrauen stellten Teller und Besteck bereit. Zira und Slavko amüsierten sich über ein Gruppenfoto. Da sind ein paar dabei, die ich gar nicht kenne, sagte Aaron. Das da, mit mir und Ljuba. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich in diesem Alter schon hier auf dem Hof war. Er reichte das Bild an Hanna weiter. Da warst du aber auch erst 3 oder so, vermutete Hanna. An diese Zeit wirst du dich vermutlich gar nicht mehr erinnern können. Wieso? Goethe konnte sich bis zu seinem 2. Lebensjahr zurückerinnern. Möglich wäre es also schon, dass ich genau wüsste, wo ich da in die Hose gemacht habe. Hanna lächelte. Johann Wolfgang und du, hä? Wer weiß, sagte Aaron. 4 war er, sagte Barbara plötzlich. Und in die Hosen hat er gar nicht mehr gemacht, da. Na also, sagte Aaron und zeigte sein Lausbubengrinsen. 4 Jahre und sauber zum Verlieben. Ja, sagte Hanna. Du kannst es haben, wenn du magst, sagte Aaron. Nein, sagte Barbara, das nicht. Wieso nicht? Fragte Aaron. Das nicht, wiederholte sie nur und nahm es Hanna entschieden aus der Hand. Ich dachte, es sind meine Fotos und ich kann damit machen, was ich will. Ja, schon, sagte Barbara. Sie stockte. Sind aber auch noch welche von mir dabei. Ja, die mit den Flößern und die mit Paraska und Ivan und den Kindern. Aber das hier doch nicht. Barbara hielt das Bild fest und sagte nichts. Sie schluckte. Hanna spürte, dass sie den Tränen nah war. Lass es ihr doch, bat sie Aaron. Es gibt sonst fast keine Fotos von Ljuba. Ja, Mama, fiel Barbara ein. Es ist das schönste Bild von Mama. Von mir aus, sagte Aaron. Solange ihr zwei Weiber euch nicht gegen mich verbündet. Er drückte Hanna an sich und küsste sie leicht auf die Stirn. Dann beugte er sich vor und war wieder mit den Fotos beschäftigt. Bereitwillig ließ er sich von Zira und Slavko ausfragen. Barbara saß steif gegen die Rückenlehne der Bank gedrückt. Das Foto hielt sie mit einer Hand an ihren Ausschnitt gepresst, als wollte sie es beschützen. Mit der anderen Hand zog sie Hanna hinter Aarons Rücken zu sich. Madame, sagte sie, ich muss eine Entschuldigung aussprechen. Ich weiß, es gehört sich nicht, dass ich so ein Benehmen zur Schau trage. Aber manchmal platzt es so aus mir heraus, weil da sind noch so viele Angelegenheiten in mich hineingepresst. So Zores. Und die schleppe ich immer mit mir mit. Da, sagte sie und drückte das Foto auf ihre linke Brust. Im Herz. Oder hinter dem Herz vielleicht. Und das ist schwer, dass ich manchmal gar keine Luft mehr krieg. Ich bin davon nicht gescheiter geworden. Die Wahrheit zu sagen, Madame, ein junger Mensch meint heute, dass man nicht herumstochern soll in die Vergangenheit. Aber was so ein Krieg zustande bringt, ist eine Schande für die ganze Menschheit. Das muss ja jeder erfahren. Auch heute noch. Schauen Sie, wenn man so viel mitgemacht hat wie ich, dann... Aaron räusperte sich. Barbara hielt inne. Sie stierte auf Aarons Rücken, als könnte sie da die Worte finden, die sie suchte. Der glasige Blick machte ihr Gesicht stumpf. Dazu die schlechten Zähne. Plötzlich wirkte sie uralt. Selbstvergessen strich sie über ihre Wange und lächelte. Was habe ich sagen wollen, seufzte sie. Ah ja, vom Krieg. Wissen Sie, Madame, wenn man sowas erlebt hat, lasst es sich nicht vertreiben aus dem Hirn. und wenn man sonst auch wieder jung sein möchte, das wünscht man sich nicht mehr. Den Hunger. Ein paar Tage lang habe ich auf einer alten Brotrinde gekaut, sonst nichts gehabt. Und Ärger noch, der Durst und die Angst. Was erzählst du denn da? Fuhr Aaron dazwischen. Hier oben hat man doch kaum was gespürt vom Krieg. Hunger, Durst. Was weißt du denn davon? Vielleicht mehr wie du. Du warst der Bub, der hat immer gehabt Glück auf seiner Seite. Glück? Aarons Ton wurde scharf und ohne zu bemerken übernahm er Varvaras Sprechweise. Glück kann man nicht sagen dazu. Ihr habt es leicht gehabt hier. Einfach geholt die richtige Fahne vom Dachboden und geht schon. Aber ich war ein Kind. Ein Kind warst nicht mehr. Warst schon ein Mann, der sich gewusst hat zu helfen. Dummes Zeug, was du da redest. Ein Mann mit 14 Jahren. Das Alter hat gespielt keine Rolle in der Zeit. Ah was? Du hast doch keine Ahnung, was für ein Leben ich gehabt habe, nachdem ich hab gehen müssen. Du vielleicht? Warst weg? Weißt doch gar nicht, was hier los war. Ich hab auch was mitgeschaut vom Krieg, brauchst nicht glauben. Hab gesehen, wie gerollt sind die Panzer, wie geschossen worden ist. Hab sie gesehen, die glatzköpfigen Frauen und Männer, wie ich dich gesucht hab. Und Kinder waren dabei. Sogar. Du hast mich gesucht? Dass ich nicht lach. Und mitten auf der Straße eine Reihe von ehrwürdigen Alten mit Hüten und so Locken und weißen Hemden. Die Nazis haben so eingedroschen auf die, dass die Hemden sind geworden ganz rot. Das Blut ist nur so gesudelt. Und danach haben sie die Männer angezündet. Das hast du nicht gesehen. Wo soll das gewesen sein? In der Stadt, wie ich dich hab gesucht. Du fantasierst. Die Luba hätte dich nie gehen lassen, sagte Aaron. Er sprach mit Varvara wie mit einem kleinen, ungezogenen Kind. Ich sag, was wahr ist, wehrte sie sich und wurde lauter. Sowas vergisst man nicht. Das tut einen ein Leben lang begleiten. Ich träume davon noch heut, wie sie von der Stadt geschmissen haben, die Toten in eine Grube. Ein paar von denen haben noch gelebt. Und die Erde, die sie draufgeschüttet haben, hat sich bewegt. Stundenlang hat sich die bewegt. Warum bist du nicht hin und hast die Lebendigen ausgegraben? Hast doch sonst immer jedem geholfen. Hannah erstarrte. Sie sah, wie Aaron ungläubig lächelte, wie in Varvaras Augen Tränen traten, die sie sofort wegwischte. Ja, sonst, entgegnete Varvara. Aber da habe ich Angst gehabt, dass ich ganz verändert war. Ich habe mich versteckt. Gott sei Dank, gab Aaron zurück. Sonst hätten sie dich mit hineingeschmissen. Wie kannst du aber auch dahin gehen? Ich hab müssen, ich hab dich gesucht. Ich hab geglaubt, dass du einer von denen in der Grube bist. Das waren doch lauter Juden. Und ich hab gespürt damals schon, dass so eine Grube dein Leben beendet. Dass ich dich da wo suchen muss. Das hab ich sehen können. Da hast du aber viel gesehen. Da hast du ja direkt in die Zukunft geschaut. Am Ende finden wir uns alle auf dem Friedhof wieder. In einer Grube. Ja, sagte sie. Als hätte sie genau auf diese Erkenntnis gezielt. Glaubst es mir endlich? Was? Fragte Aaron. Dass wir alle sterben müssen? Nein, dass ich dich hab gesucht. Ja, sagte er. Und es klang wie... Nein, aber es spielt keine Rolle. Er lehnte sich zurück und legte seinen Arm um Varvara. Sie schmiegte ihren Kopf an ihn und lächelte erlöst. Die Wogen schienen von einer auf die andere Sekunde geglättet. Aaron griff nach den Fotos. Hannah spürte, wie er ihren Blick mied. Ciara und Slavko saßen still daneben. Niemand sprach. Das Essen war noch nicht ganz fertig. Ivan saß mit den Nachbarsmännern am anderen Ende des Tisches. Sie rauchten selbstgedrehte Zigaretten. Aus der Küchenecke dampfte es in die Stube. Die Luft war heiß und klebrig. Varvara hatte ihre Augen geschlossen. Sie fing zu summen an. Also, als ob sie sich in den Schlaf wiegen wollte. Ausgerechnet mit der Melodie des Tannenbaumlieds. Aaron tat, als würde er das Lied gar nicht hören, geschweige denn kennen. Er schüttelte sich kurz wie ein nasser Hund, dann fing er an, auf Ciro und Slavko einzureden. Hannah hatte den Eindruck, dass es weniger um den Inhalt ging, als um die Tatsache, ein Geräusch zu machen. Die vergangenen Minuten gut zuzudecken. Er tut übersetzen, sagte Varvara und wandte sich an Hannah. Sie war mit einem Mal wieder hellwach. Was übersetzt er? Unseren Wechsel von Worten. Nicht sehr genau. Er ist kein guter Übersetzer. Haha, Hanna nickte. Nein, er sagt nur die Hälfte, aber egal. Jetzt hat Zira ihn gefragt, warum er denn wirklich hat gehen müssen hier, mitten im Krieg. Und? Was hat er gesagt? Moment. Barbara hörte angestrengt zu. Hanna wurde unruhig. Er sagt, Moment, ja? Er sagt, das stimmt gar nicht, was er sagt. So war es nicht. Aber was hat er denn gesagt? Er sagt, dass er hat gehen müssen, weil er einen Arzt gebraucht hat. Er sagt, er hat eine vollkommen entzündete Vorhaut gehabt. Das kann nicht sein. Er hätte wollen seine Beschneidung rückgängig machen. Und da hätte er seine Penishaut lang gezogen und einen Wollfaden drum gebunden. Ganz fest, dass sie sich dehnt und bleibt, wie sie sich gedehnt hat. Wie ein Hitlerjunge Salomon, entfuhr es Hanna. Was sagen Sie, Madame? Ach, es ist nicht so wichtig. Der Penis ist ganz blau geworden, sagt er. Ich weiß nicht, Madame, ob das richtig ist, wenn er sowas vor den Kindern erzählt. Aber Zira und Slavko sind keine Kinder mehr. Trotzdem. Er sagt, dass alles entzündet war. Das kann nicht stimmen. Er sagt, er hätte gar nicht mehr aufrecht gehen können. Und urinieren auch nicht, ohne dass es gebrannt hätte. Wie ein Hitlerjunge Salomon. Aufrecht gehen und urinieren, sagt er. Nein, pissen, aber das ist das Gleiche. Meine Mutter hat immer gesagt, dass man in den vornehmen Familien urinieren sagt. Und ich habe das sagen müssen, so wie sie. Verzeihen Sie, aber das hat keinen Sinn, sowas zu übersetzen. Es war nicht so, wie er sagt. Es war alles anderes. Jetzt erzählt er von den Kindern und vom Beschneiden. Von den Zeichen des Bundes für die Israeliten. Das ist gar nicht wichtig. Er soll sagen, wie es war. Na, wie war es denn? Anders. Vekara dastoli, zirostolu, verkündete Paraska lautstark und trug mit den anderen Frauen das Festmahl auf. Alle saßen dicht gedrängt um den Tisch und langten herzhaft zu. Die Gläser wurden gefüllt mit dem Wein von Pablo, einem der Nachbarn, oder mit Horilka. Aaron sprach einen Toast aus, Ivan sprach einen Toast aus, Slavko sprach einen Toast aus. Auch die Nachbarn ließen es sich nicht nehmen, einen Toast auszusprechen. Nach jedem Trinkspruch wurde das Glas leer getrunken. Aus der Küchenecke kamen immer noch Dampfschwaden. Hanna entschied sich schnell für eine neue Variante des Trinkens. Unter der Tischkante und dem schützenden Nebel des Küchendampfs schüttete sie sich immer wieder einen Teil des Weins auf die Hose. Ihr Oberschenkel dampfte jetzt auch. Aaron entging diese Aktion nicht, er nickte verständnisvoll und lenkte alle Aufmerksamkeit auf sich. »Na, ist klar, jetzt muss kommen die Politik zum Zug«, sagte Barbara und bot Hanna wieder ihre Übersetzerdienste an. »Gern«, sagte Hanna und sah im Zuhören die Chance, ausgiebige Esspausen einzulegen, ohne unhöflich zu wirken. »Über tote Fische in den Flüssen reden Sie«, sagte Barbara und lehnte sich wieder zurück, um sich hinter Aarons Rücken mit Hanna zu verständigen. »Und das Waldschlagen«, fuhr sie fort. »Und Tschernobyl und die Luftverschmutztheit. Dass die Natur uns noch eine Rechnung vorlegen wird«, sagte Anatol, »weil wir Menschen so gierig sind, immer alles haben wollen, dafür unsere Welt verkaufen. Er hat leicht reden, er hat ja alles da im Westen.« »Im Westen haben die Menschen auch nicht alles, nur weil sie es kaufen können«, warf Hanna ein. »No, einer, der sogar eine Drehscheibe in der Garage hat, damit er sein Automobil nicht mehr selbst umdrehen muss?« »Wer?« »Nur der Anatol, oder hat er das gar nicht?« schneidet er auf. »Das wäre neu. Als Bub hat er das nicht Not gehabt. Der Mensch ändert sich vielleicht, wenn er muss jungen Weibern imponieren. Nur mir ist es egal. Das Geld hätte er jedenfalls dazu. Aber hier haben die Leute ja nicht einmal ein Auto. Jetzt reden sie über die neue politische Kultur. Die Menschen hier müssen Demokratie lernen«, sagt der Anatol. »Da sagen alle ja, aber niemand weiß, wovon er redet. Ich wette.« »Wie soll das gehen in der Stadt? Die Leute, die sind doch noch mehr von gestern als hier oben.« »Wer hat das behauptet?« hakte Hanna nach. »Na, ich sag's, Madame. Es ist noch nicht lang her, keine 20 Jahre. Da war ich in der Stadt bei einer Hochzeit. Ein junges Mädchen ist weggerannt von ihrem Mann, weil er hat sie geschlagen. Und dann hat sie geheiratet einen, der hätte sein können ihr Vater. Zufällig ein reicher alter Depp. Hanna wurde hellhörig. Dann war da das Hochzeitsessen, fuhr Barbara fort. Gute Sachen haben gestanden auf einer weißen Tischdecke. Fleisch, ein Hammel, Schwein, Brot, ein Kürbisgemüse, Mehlspeis und Kaffee, alles da, was man will. Und wie man hat gegessen, ist plötzlich das Licht ausgegangen. Und wie es wieder hell geworden ist, da war ausgeschüttet über den Tisch Jauche. Mahlzeit, das hat gestunken. Noch mit der Feier war es dann vorbei. Ein paar Frauen haben mit Blechtöpfen auf der Straße gewartet und haben der Braut die Meinung gesagt. Den Mann haben sie gelassen in Ruhe. Aber die Frau hat Dresch gekriegt. Hat der Frau niemand geholfen? Nein, der Bräutigam war zu alt und die Verwandten haben keine Lust gehabt auf eine zweite Fuhre mit Jauche. No, und die draußen haben gesagt, dass eine Ehebrecherin soll nicht so leicht davonkommen. Aber der Mann hat sie geschlagen. Na, dass sie eine Ehebrecherin in Schutz nehmen, Madame, ist klar. Wie bitte? Lass sie in Ruhe, sagte Aaron leise, aber in unverkennbarem Befehlston. Ich tue ja doch nichts, fauchte Barbara zurück. Solltest lieber nachdenken, warum du hier nicht ehrlich bist. Erzählst du, dass du Angst gehabt hast, deine Hosen runterzuziehen. Na, die Wahrheit nenne ich das gerade nicht. Glaubst, weil du dein Geld hergibst, bist gleich ein Heiliger, dem man nichts entgegenreden darf. Hanna verschluckte sich augenblicklich an einem Stück Käse. Sie blickte beunruhigt von Barbara zu Aaron. Der schüttelte nur den Kopf und sagte nichts. Und befehlen lasse ich mir schon gar nichts von dir, fuhr Barbara fort. Hier oben kann uns nur die Natur was befehlen. Da herrschen andere Gesetze als da unten im Dorf und in der Stadt, wo die Leute sich was vorlügen, weil sie nur drauf schauen, was der eine über den anderen redt.
Vielen Dank. Wenn Sie jetzt einfach noch mal wissen möchten, wie die Geschichte überhaupt anfängt und wie sie weitergeht, dann nehmen Sie gerne ein Buch mit oder bestellen Sie zu Hause bei sich in Ihrer Buchhandlung. Von Sibylle Schleicher, Der Mann mit dem Saxophon. Ihnen noch einen schönen Messetag. Vielen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.